An einer deutschen Universität, da stand vor dem Hauptgebäude ein großer Fahnenmast. Aber das Problem war, niemand wusste, wie hoch der Fahnenmast ist. Wer kann das Problem lösen? Da hat man diese Aufgabe einem Physikprofessor und einem Mathematikprofessor gegeben. Die sollten das nun rausbekommen. Nun gehen die da vor dieses Hauptgebäude und beginnen nun mit ihren Forschungen. Und der Physiker sagt, wir müssen jetzt warten, bis die Sonne einen bestimmten Stand erreicht hat, dann werden wir aus der Schattenlänge die Höhe dieses Fahnenmastes ermitteln. Dann sagt der Mathematiker, kein Problem, ich habe die entsprechenden Formeln bereit und dann werden wir das ausrechnen. Und nun waren die schon den ganzen Vormittag zugange, aber sie hatten immer noch nicht die Höhe ermittelt. Und dann kommt in dem Augenblick ein Professor für Englisch vorbei. Und er sagt, was macht ihr denn hier? Na ja, sagten die, wir sollen hier die Höhe von dem Fahnenmast ermitteln. Das ist doch kein Problem. Der geht hin an diese Fahnenstange, zieht den Bolzen raus, legt den flach, zieht das Bandmaß aus der Tasche und sagt 27,3 Meter und geht davon. Da sagt der Physikprofessor, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollen die Höhe ermitteln und was macht der? Der gibt uns die Länge an. Wir wollen uns heute Abend nicht weiter mit einer Fahnenstange beschäftigen, obwohl das sicher auch ganz interessant wäre, sondern unser Thema soll heute Abend sein, die Wüste. Das Wort Wüste werden wir heute Abend noch sehr oft hören. Unterwegs in der Wüste habe ich das Thema einmal genannt. Und das klang schon an, was verbirgt sich wohl dahinter? Ich möchte zunächst einen Text lesen aus dem Alten Testament, im 4. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Es ist die Rede dort von einer Situation der Wüstenwanderung des Volkes Israel, wo die von Ägypten unterwegs sind in das verheißene Land. Und da heißt es, da brachen die Israeliter auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist hier kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange und blieb am Leben. Soweit zunächst einmal dieser Text aus dem Alten Testament, der uns in die Wüste führt. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Dieser Text hier aber führt uns mitten hinein in die Wüste. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir fest, das Wort Wüste kommt in der Bibel genau 330 Mal vor. Es beginnt schon auf der allerersten Seite der Bibel, wo es heißt, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und schon hier auf der ersten Seite können wir lernen, wer kann die Wüste beseitigen? Der lebendige Gott. Er tut das. Und er sagt, es werde Licht, es ward Licht und er schuf allerlei Dinge durch sein vollmächtiges Wort. Und dann war es keine Wüste mehr. Und das zieht sich durch die ganze Bibel bis zum letzten Buch der Bibel. Im Buch der Offenbarung lesen wir in Kapitel 12, Vers 6. Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. Auch hier sehen wir, ist Gott der Errettende aus der Wüste. Das sehen wir an vielen Stellen der Bibel. Was ist eine Wüste? Viele Urlauber suchen zur Sommerzeit solche Orte auf, wo es viel Sonne gibt, wo es viel Sand gibt. Sie suchen einen Strand auf. Meistens suchen sie sich eine Gegend, wo die Sonne viel zu heiß scheint. Und dann brauchen sie eine Sonnencreme, Lichtschutzfaktor 28 oder 36 und was man alles braucht, um sich vor diese Sonne zu schützen. Aber wenn die Bibel von Wüste spricht, dann meint sie noch eine andere Wüste, nämlich eine Situation, in der wir uns mit unserem Leben befinden. Und so lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, in den Versen 3 bis 4. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit des Lebens zugebracht habt nach heidnischem Willen, da ihr gewandelt seid in Üppigkeit, Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichen Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mehr mit ihnen laufet in dasselbe wüste, unordentliche Wesen. Wir sehen also ein Zweifaches. Es gibt die geografische Wüste und die Wüste des Lebens. Damit wir die Wüste des Lebens besser verstehen, wollen wir zunächst mal einen weiteren Blick haben in die geografische Wüste. Ein Fünftel unserer Erdoberfläche ist Wüstenland. Und die größte Wüste ist die Wüste Sahara mit 8,7 Millionen Quadratkilometern. Das ist eine so große Fläche, dass unser wiedervereinigtes Deutschland 25 Mal Platz hat in dieser Fläche der Sahara. Es gibt noch weitere Wüsten, die australische Wüste, das nennt man auch das Outback. Die größte Fläche Australiens ist Wüste. Dann gibt es die Wüste Gobi in China, die nordamerikanische Wüste, die Atacama-Wüste im Westen von Südamerika und die Namib-Wüste in Südwestafrika, die Kalahari-Wüste im Süden Afrikas, die arabische Wüste und viele andere Wüsten. Die Wüste ist ein Ort ganz besonderer Gefahren. Am Wüstenhimmel gibt es kaum Wolken. Etwa 90% der eingestrahlten Wärme werden von dem Sand aufgenommen. Die Lufttemperatur steigt nicht selten an, bis 50 Grad und auch noch weit darüber. So ist die Wüste ein Ort der sengenden Sonne, des quälenden Durstes, der vernichtenden Dürre, ja des lauernden Todes und ein Ort der Verzagtheit. Vor einigen Jahren war ich selbst einmal unterwegs in der Wüste, und zwar in der Wüste Sahara. Ich war noch Student und war unterwegs in Ägypten gewesen, wollte das Land mal kennenlernen. Und wir zogen so wie junge Leute von Jugendherberge zu Jugendherberge. Und dann traf man immer dieselben Leute wieder. Wir kannten uns schon. Immer dieselben Leute. Und dann haben wir geplant, wir mussten auch mal einen Ausflug machen in die Wüste Sahara. Und dann sagten die anderen, also da gibt es eine Möglichkeit, wenn ihr nach Gizeh geht, dort wo die Pyramiden stehen, da kann man Kamele mieten und dann kann man einen Tagesritt machen, quer durch die Wüste. Dann haben wir gesagt, das müssen wir machen. Ist auch klar, junge Leute, unternehmungslustig, hinein in die Wüste. Und sie haben uns einen guten Rat gegeben, die das schon gemacht haben. Die sagten, ihr müsst einen Dattelkern nehmen und auf dem Dattelkern müsst ihr den ganzen Tag lutschen. Oder einen Stein aus der Wüste nehmen, kleine Steinchen. Jeder Stein in der Wüste ist absolut keimfrei, voll desinfiziert. Der Arzt kann das sicher bestätigen hier. Also können wir ohne weiteres in den Mund nehmen. Ich hatte mich entschieden für so einen Dattelkern. Ich wusste überhaupt nichts von den Gefahren in der Wüste. Einfach so ganz locker, da geht man mal so in die Wüste. Ich hatte für meine Reise zwei Hemden mit, ein kurzärmliches und ein langärmliches. Ich hatte mich nur glücklicherweise an dem Tag entschieden für das langärmliche Hemd. Das brauchte ich auch. Und eine andere Vorsorge hatte ich getroffen. Ich hatte mir vorher so einen Hut gekauft, so einen schönen Strohhut. Und den habe ich dann aufgesetzt dort bei meinem Tagesritt, ein Kamelritt durch die Wüste. Man muss sich in der Wüste richtig verhalten, das war mir klar geworden. Ich hatte das langärmelige Hemd an, ich hatte einen Hut auf und bewaffnet mit meinem Dattelkern habe ich die Wüste einen Tag lang überstanden. Das war eine gute Erfahrung und so kann man die Bibel an manchen Stellen viel besser verstehen. Es gibt noch eine andere Wüste, die ich auch ein Stück weit kennengelernt habe. Das ist die Namib-Wüste. Liegt im früheren Deutsch-Südwestafrika, im heutigen Namibia. Und da gibt es an der Küste einen Streifen, der ist so etwa 50 Kilometer breit und über 600 Kilometer lang. Das ist eine Wüstenzone, in die sich am Atlantischen Ozean längs zieht. Und diese Wüste hat einen ganz eigentümlichen Namen. Diese Wüste heißt nämlich Skelettwüste. Warum das? Naja, wenn das so heißt, dann müssen da auch viele Skelette sein. In der Tat, es gibt dort viele Skelette. Wie kommen die Skelette dorthin? Menschenskelette natürlich. Die Seeleute fuhren nach Süden, sie wollten um Afrika rumfahren. Und sie strandeten mit ihren Schiffen, die waren nicht so sicher, wie das heute ist. Sie strandeten, hatten vielleicht gerade noch so einen Balken erwischt und ruderten mit dem Balken dann an Land. Und sie kamen dann am Land, haben einen wunderbaren Strand gesehen, dachten, na herrlich, jetzt ist das Leben gerettet, jetzt sind wir am Land. Aber jetzt setzte der Durst ein und der Hunger. Na ja, haben sie gedacht, dann gehen wir landeinwärts. Landeinwärts wird es alles geben, da werden die dicken Dattelpalmen sein, und da werden die Quellen sein, da werden wir zu trinken finden, kein Problem, wir haben das Leben gesichert. Und so wanderten sie einwärts in die Wüste, aber es gab weder einen Baum noch einen Strauch, es gab nichts, absolut gar nichts und nichts zu trinken. Und so liefen sie einige Zeit, bis sie dort vor Durst und Hunger starben in der Wüste. Und so finden wir heute alle diese Skelette von den Seeleuten, die damals in Wüst einwärts gegangen sind. Wir sehen also, die Wüste ist ein Ort des Todes, wenn man sich nicht richtig verhält in der Wüste. Das ist sehr wichtig zu wissen. 1943 fand man im Sand der Namib-Wüste eine verwitterte Schiefertafel und diese war im Jahre 1860 geschrieben worden. Also die lag schon einige Weile im Wüstensand. Und da stand drauf geschrieben, ich mache mich auf zu einem Fluss, der 60 Meilen nördlich liegt. Und sollte jemand dies finden und mir folgen, so mag ihm Gott helfen. Das stimmt. Wir wissen nie, ob dieser Mann angekommen ist dort, ob er diese 60 Meilen durch die Wüste überstanden hat. Es gibt große Gefahren in der Wüste. In der Wüste kommt es darauf an, dass man sich richtig verhält. In der Wüste Namib gibt es eine sehr bemerkenswerte Pflanze. Und die hat auch einen schönen Namen. Die heißt nämlich Welwitschia mirabilis. Wunderbarer Name. Welwitschia mirabilis. Die Wunderpflanze ist das. Das ist eine ganz merkwürdige Pflanze. Diese Pflanze hat so breite Blätter und die liegen ganz flach in der Wüste, 1,5 Meter lang. Und diese Pflanze ist 1500 Jahre alt. Wie bringt es eine Pflanze fertig, 1500 Jahre in der Wüste zu überleben, wo nie Wasser hinkommt? Wie schafft die das? Das ist ein Rätsel in der Wissenschaft bis heute. Die Botaniker aus aller Welt reisen an in die Wüste Namibia, untersuchen die Welwitschia mirabilis, woran das liegt, und sie kriegen es nicht raus. Diese Pflanze hat ein ganz besonderes Transportsystem für Wasser und es hat die Eigenschaft, wenn die Sonne scheint, dann werden alle Poren verschlossen. Ich möchte mal so sagen, die Jalousien werden runtergezogen, dass ja nicht ein Milligramm Wasser verloren geht. Und sie speichern jedes Grämmchen Wasser, was sie haben und halten das unbedingt fest. Und wenn in der Nacht etwas Tau kommt, dann öffnen die sich und nehmen das Wasser auf. Also haben sie völlig angepasst an die Situation der Wüste. Und dadurch können sie in der Wüste überleben. Als ich in Namibia war und dort auch Vorträge hielt, sagte mir der Stadtmissionar von Windhoek Folgendes. In der Wüste gibt es viele Erlebnisse. Und er sagte, die Farmer, das sind oft sehr harte Leute. Die sind es gewohnt, mit Gefahren umzugehen. Und sie verhalten sich richtig in der Wüste. Und da war es einem Farmer passiert, dass ihm eines Tages ein Leopard gegenüberstand. Ja, was macht man mit einem Leoparden? Und man kann ihm höchstens noch sagen, also sieh mal zu, dass du hier verschwindest. Nur da wird er wenig darauf reagieren. Was macht der Leopard? Der greift an. Was macht man als Farmer, wenn man überleben will? Man muss sich wehren. Und dieser Mann, der war kühn, sah die Gefahr und er sagte, ich muss mein Leben einsetzen, um hier durchzukommen. Kostet es, was es wolle. Weglaufen kann ich nicht. Der springt mich von hinten an, bin ich sofort tot. Das geht nicht. Er war ein starker Mann. Er ging auf den Leoparden zu und schob ihm die volle Faust in den Rachen hinein. Und schob sie so weit durch, wie er nur konnte, sodass der Leopard nicht mehr atmen konnte. Der ist erstickt. Der hat das Leben sich gerettet. Er hat das noch nie gemacht. Aber er hat sich in dem Augenblick in der Wüste so verhalten, wie es richtig ist. Der Gefahr ins Auge gesehen und sich richtig verhalten. Das ist Wüstensituation. In der Wüste kommt es darauf an, dass man sich absolut richtig verhält. Saint-Exupéry, der bekannte französische Dichter, der auch sehr gerne mit Flugzeugen unterwegs war, ist mit seinem Flugzeug abgestürzt in der Wüste. Und da haben sie Tau gesammelt. Und dann beschreibt er, wie kostbar Wasser ist, wie wichtig das Wasser in der Wüste ist. Ja, er betet es geradezu an, wie wichtig dieses Nass ist. Es ist lebensnotwendig, um in der Wüste durchzukommen. Und er beschreibt das so. Wasser, Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe noch Aroma. Man kann dich nicht beschreiben. Man schmeckt dich, ohne zu kennen. Du durchdringst uns als Labsal, dessen Köstlichkeit keiner unserer Sinne auszudrücken fähig ist. Durch dich kehren uns alle Kräfte zurück, die wir schon verloren gaben. Dank deiner Segnung fließen in uns wieder alle bereits versiegten Quellen der Seele. Wasser ist sehr, sehr wichtig in der Wüste. Das hat er hier beschrieben. Eine weitere Gefahr in der Wüste ist die Fata Morgana. Ich habe sie selbst erlebt im Norden der Wüste, Namib, in der Etosha-Pfanne. Es ist furchtbar heiß und dann plötzlich erscheint vor einem ein Bild. Ein Bild von einer Oase oder ein Bild von einem Wald und so etwas. Nun war das für uns kein Problem. Wir waren mit einem klimatisierten Bus unterwegs und der Fahrer des Busses sagte, ihr müsst in der Wüste sehr viel trinken. Und er hatte sehr viele Coca-Cola-Dosen mit und andere Getränke. Und er sagt, trinkt, was das Zeug herhält. Ihr verdunstet sehr viel Wasser hier in der Wüste, ist absolut trocken und da müsst ihr viel trinken. Das haben wir gemacht, das haben wir überlebt, kein Problem. Und dann sahen wir die Fata Morgana. Und dann dachten wir, jetzt werden wir bald dort sein, was dieses Bild uns zeigt. Aber je näher wir heranfuhren, plötzlich war es verschwunden. Die Fata Morgana ist eine Luftspiegelung in der Wüste, wo an heißen Luftschichten sich etwas spiegelt und man meint plötzlich, man hat eine Oase oder einen Wald oder sonst etwas vor sich. Und das stimmt gar nicht. Es ist nur eine Luftspiegelung. Und so war einmal ein Mann unterwegs in der Wüste und er sah eine Fata Morgana, wie er dachte. Und er war nahe dem Verdursten und dann sah er plötzlich diese Oase dort. Und was macht er? Er verhält sich richtig, er geht in Richtung Oase, er kommt immer näher und näher und plötzlich hört er das Wasser rauschen, das Wasser von den Quellen. Er sieht die Palmen und er sieht die Früchte. Und jetzt sagt er, was ist mir doch alles hier passiert? Zu der Fata Morgana kommt noch eine Gehörhalluzination dazu. Jetzt höre ich auch noch das Wasser rauschen, aber es ist nur eine Fata Morgana. Und was tut er? Er isst nicht und er trinkt nicht und er stirbt in der Oase. Ist das nicht tragisch? Da kommen zwei Beduinen später dahin und sie sehen das. Und die sehen, er ist gestorben. Weil er nicht getrunken hat und weil er nicht gegessen hat. Obwohl er alles zum Greifen nahe hatte. Das kann uns auch passieren. Wir sind in der Wüste und trinken nicht. Wir sind in der Wüste und essen nicht. Das ist der sichere Tod, das müssen wir wissen. Und die Bibel sagt, wir befinden uns in dieser Welt in einer Wüste. Und wir brauchen das lebendige Wasser. Und das lebendige Wasser in dieser Wüste ist Jesus Christus. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das lebendige Wasser. Und wer von meinem Wasser trinkt, den wird nimmermehr dürsten. Wer von diesem Wasser trinkt, der hat das ewige Leben. Es wäre die größte Tragik unseres Lebens, wenn wir von diesem Wasser hören und wenn wir nicht trinken. Dann sterben wir. Wir sterben den ewigen Tod, sagt die Bibel. Das wäre falsches Verhalten in der Wüste. Wir müssen uns richtig verhalten in der Wüste, dass wir das Himmelreich erreichen. Das ist das, was uns Jesus sagt. Eine andere Gefahr in der Wüste ist noch, dass man meint, man befindet sich überhaupt nicht in der Wüste. Das ist noch tragischer. Stellen wir uns einmal vor, wir befinden uns mitten in der Wüste und dann sagen wir ja, ich bin gar nicht in der Wüste. Ich sitze in meinem Wohnzimmer, nicht? Und werde gleich die Hähnchen essen oder sonst was. Das ist gar nicht der Fall. Ich bin in der Wüste. Und der Tod lauert. Die Bibel beschreibt uns solche Menschen, die sich so verhalten haben. Das waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Und sie waren so selbstgerecht und so davon überzeugt, dass sie überhaupt nicht in der Wüste sich befinden. Sie sagten, wir glauben an Gott und wir sind so gerecht und wir tun alles, was das Gesetz vorschreibt und natürlich werden wir in den Himmel kommen. Aber was sagt ihnen Jesus? Jesus sagt ihnen in Matthäus 23, Vers 13, weh euch, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Das ist Wüstensituation. Ich möchte sagen, Wüstensituation zum Quadrat. Man befindet sich in der Wüste. Man hat den Sohn Gottes vor sich, der das Leben präsentiert, der das Leben anbietet, der das Leben in Person ist und man greift nicht zu. Das ist Wüste. Schreckliche Wüste. Die Bibel beschreibt uns die Situation der geistlichen Wüste. Wir haben uns mit der geografischen Wüste befasst. So werden wir es besser verstehen, was die geistliche Wüste bedeutet. In Amos, Kapitel 8, in den Versen 11 bis 12, wird die geistliche Wüste beschrieben. Prophetisch. Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Mitternacht gegen Morgen umlaufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden. Es kommt eine Zeit auf uns zu, das sagt die Bibel hier schon prophetisch, wo wir das Wort Gottes nicht mehr hören können. Es ist endgültig vorbei. Es ist verschlossen, sagt die Bibel. Heute noch nicht. Heute können wir uns hier mit 2000 oder wie viel wir hier sind versammeln. Und wir können in aller Freiheit das Wort hören. Das Wort, dass wir in der Wüste sind und dass wir trinken können, so lange und so viel wir wollen. Ich mache das hier mal vor, mit diesem Wasser, das Wasser. Wir können trinken, wir können satt werden, wir können Leben gewinnen. Jetzt haben wir es. Aber es kommt die Zeit der Nacht, wo das Wort Gottes nicht mehr zu finden ist. Und dann werden die Leute laufen, sie werden suchen, von einem Ort zum anderen. Wo ist das Wort Gottes noch zu haben? Und es ist nicht zu bekommen. In Deutschland haben wir schon an vielen Orten geistliche Wüstensituationen, die furchtbar ist, die schlimm ist. In vielen Kirchen wird das Evangelium nicht mehr gepredigt. Man hat sich der liberalen Theologie verschrieben und glaubt schon lange nicht mehr an die Auferstehung Jesu Christi. Das gibt es alles in unserem Land. Welch eine Tragik. Das ist Wüstensituation. Das ist Todessituation. Nicht für alle Kirchen, das sage ich nicht, dass das nicht falsch verstanden wird. Aber es gibt es. Es gibt viele solche Orte. In Braunschweig, als ich mich bekehrt habe, da wollte ich auch dort zur Kirche gehen. Und hat uns der Pastor besucht. Und hat er gesagt, an die Auferstehung Jesu glaubt er nicht. Das hat die moderne Theologie längst aufgegeben. Da habe ich gedacht, auf Wiedersehen, Pastor, zu dir komme ich nicht mehr. Hier ist der Tod im Topf. Hier kann ich nichts lernen. Hier ist Wüste, Wüste ohne Wasser. Das müssen wir deutlich aussprechen. Das ist die Sache. Wir brauchen Gemeinden, die lebendig sind, wo das Wort Gottes verkündigt wird, in Vollmacht gesagt wird und alles, was da geschrieben steht und nichts weggelassen wird. Das ist, was wir brauchen in unseren Tagen. Denn es kommt die Zeit, wo wir es nicht mehr hören werden können, wo es verschlossen ist. Davon spricht hier dieses Wort aus dem Propheten Amos. Aber jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt darf die Botschaft hinausgehen. Überall in aller Welt, wir dürfen es sagen. Welch eine großartige Zeit. Und wir dürfen rufen, die Menschen zum Glauben, komm raus aus deiner Wüstensituation und komm zur lebendigen Quelle. Das ist das, was heute angesagt ist. In Offenbarung 21, Vers 6 lesen wir, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Was muss er bezahlen? Nichts, umsonst. Das Wasser des Himmels ist umsonst zu haben. Das ist die Botschaft. Kannst du dir was schenken lassen? Lass es dir heute schenken. Viele Leute lassen sich nichts schenken. Sie meinen, da müssen sie immer was, auch ein Gegengeschenk machen. Gar nicht nötig bei Gott. Gott schenkt uns, er kann uns so reich machen, er kann uns den ganzen Himmel schenken. Das will er tun. Lass es dir schenken. Lass es dir heute schenken. Heute ist ein Tag des Geschenkes. Da bekommst du das Wasser des Lebens umsonst. Das ist angesagt. Jesus sieht uns. Komme zu dem Retter. Damit wir eine Heimat haben, wir brauchen eine Heimat, wo wir hingehören. In dieser Welt sind wir heimatlos. Nietzsche hat das beschrieben, diese Wüste, in der er lebt. Er sagte, die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht. Weh dem, der keine Heimat hat. Das ist die Tragik. Er hat das erkannt. Er hat keine Heimat, weil er ohne Gott gelebt hat. Aber er hat erkannt, wie schlimm es ist, in der Wüste zu leben. In der Wüste, wo er nicht getrunken hat und hätte es überall haben können. Das ist die Tragik bei diesem Mann gewesen. Aber er hat erkannt, wir brauchen Heimat. Ich bin geboren worden dort weit außen in Ostpreußen, an der äußersten Ecke im nördlichen Ostpreußen. Und einen Tag, als wir dort waren, zu einer Evangelisation in Königsberg, heute heißt das Kaliningrad, da waren wir auch an diesem Ort. Ich wollte einmal sehen, wo meine Wiege stand. Ich habe gar keine Wiege gehabt. Ich habe ein Wäschekörbchen gehabt, da wird man auch groß drin. Kein Problem. Und wir kamen dorthin und da war nichts zu finden, noch nicht mal ein Ziegelstein, gar nichts. Von dem Bauernhof, wo ich geboren bin, da habe ich noch einen Hof, ein Scharnier gefunden von dem Hoftor. Das war das Einzige, was da noch zu finden war. Habe ich natürlich mitgenommen, ganz total verrostet. Aber ich wusste, hier stand einmal der Hof und hier stand einmal mein Wäschekörbchen. Kamen mir die Tränen in den Augen. Dann habe ich erkannt, das war mal meine Heimat. Es ist nicht mehr Heimat. Wir haben hier keine Heimat. Und als ich abends zurückkam, dann nach Königsberg und dort die Russen waren, wo wir zu ihnen gesprochen haben, da habe ich ihnen erzählt, ich sage, ich bin hier geboren, wo ihr heute seid. Das war mal meine Heimat. Aber es ist nicht mehr. Aber es ist auch nicht eure Heimat. Ihr seid auch jetzt nur hier. Wir brauchen eine ewige Heimat, wo wir hingehören, wo wir ewig sein können. Und diese Heimat, die hat Gott bereitet. Hier leben wir nur in der Wüste. Das ist Durchgangsstation. Wir brauchen die ewige Heimat. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir uns jetzt in der Wüste richtig verhalten. Ich komme zurück auf diesen Text. Es gibt zwei Verhaltensweisen, eine richtige und eine falsche Verhaltensweise. Schauen wir zunächst auf die falsche Verhaltensweise, wie sich das Volk verhält. Das Volk reagiert in der Wüste mit Verdrossenheit, mit Undankbarkeit, mit Ungehorsam, mit Abfall und mit Warum-Fragen. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Dass wir sterben in der Wüste. Denn es ist hier kein Brot noch Wasser und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Sie machen Gott Vorwürfe und Mose. Und schauen wir jetzt, was Mose macht. Mose verhält sich richtig. Er ruft zu Gott. Das ist die einzige Stelle, wo man sich wenden kann, in der Wüste. Und die Antwort Gottes ist eine doppelte. Immer eine irdische Rettung und eine himmlische. Das ist wichtig, das fällt mir auf, wenn ich die Bibel lese. Immer gibt Gott eine irdische Hilfe, aber gleichzeitig auch die himmlische Hilfe, die dazukommt. Die ewige Rettung. Er verheißt Leben in der irdischen Wüste. Er sagt, wer zu dieser Schlange hochblickt, der wird gerettet. Ich kann mir vorstellen, die Wissenschaftler und all die klugen Leute, wer da alles dabei war, die haben gesagt, also nur Leute, nur hör mal auf, Mose, nicht? Jetzt ist aber Schluss, nicht? Was du uns hier zumutest, nicht? Wie kann man durch das Hochgucken zu einer ehernen Schlange Rettung finden? Wenn man von einer echten Schlange gebissen, wir sind hier von einer giftigen Schlange gebissen, das ist eine echte Schlange. Hier liegen die Leichen, guck sie dir an. Und jetzt soll das helfen, wenn wir da hochgucken? Du bist wohl nicht ganz klar im Kopf, haben die wohl gesagt. Da hat Mose gesagt, aber Gott hat's gesagt. Wenn wir das tun, was Gott sagt, dann wird's dir helfen. Das mag dir noch so unvorstellbar klingen in deinen Ohren, in deinem Kopf, in deinem Gehirn. Wenn Gott das sagt, dass das hilft, dann wird es das tun. Da können wir uns darauf verlassen. Und die anderen tun das. Die gucken hoch und die sagen, na ja, gut, wenn Gott das gesagt hat, dann machen wir das. Und sie gucken hoch zur Schlange und die hatten 3 Bisse schon. Eine ordentliche Giftinjektion. Die hätten schon längst da liegen müssen. Mausetot. Nein, das Gift hat keine Wirkung. Sie gucken hoch zu der ehernen Schlange und das hilft ihnen. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Weil Gott gesagt hat, das wird euch helfen. Und im Neuen Testament wird das gebraucht, da braucht der Jesus diesen Text und erklärt er, so wie die Schlange erhöht worden ist, so muss des Menschensohn erhöht werden. Und wer zu dem Sohn Gottes hinaufschaut und ihn anruft, der findet Rettung, der findet Heimat, der findet Ewigkeit, der findet alles. In Jesus ist alles zusammengefasst. Unsere Heimat, unsere Ewigkeit, unser Heil, da werden wir unsere Sünde los. Alles auf diese Person hat Gott gesetzt. Das ist es. Mitten in der Wüste gucken wir zu ihm hoch. Die Wüste ist ein Ort ganz besonderer Erfahrungen. Die Wüste, jetzt werden wir staunen, sie ist Gott gewollt. Gott will die Wüste. Gott will auch unsere Wüste. Warum? Wegen der Gefahren? Wegen der Not? Nein. Wegen der besonderen Erfahrungen mit Gott. Darum schickt er uns in die Wüste. In Hosea 2, Vers 16 und 17 können wir das lesen. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Da will ich ihr geben, ihre Weinberge aus demselben Ort und das Tal Achor zum Tal der Hoffnung. Und da selbst wird sie singen, wie zur Zeit ihrer Jugend, da sie aus Ägypten zog. Gott lockt sie in die Wüste. In der Wüste, da kann er mit ihr reden. In der Wüste schaut man nicht mehr auf Menschen. Was tut man in der Wüste? In der Wüste schreit man nur noch zu Gott. Er ist die Hilfe. Der Mose hätte die stärksten Männer auswählen können aus Israel. Er hat gesagt, wer hat die dicksten Muskeln? Nur mal ran, Jungs. Jetzt werden ein paar Hacken geschmiedet und dann geht's los auf die Schlangen. Und dann werden wir mal sehen, wir werden doch wohl Herr der Schlangen werden, wenn die starken Männer kommen und die Schlangen erschlagen. Nein, tut er nicht. Er sagt, hier ist Gott der Herr in der Wüste. Und hier werde ich Gott fragen. Und Gott gibt die Antwort. Und Gott gibt etwas, was zum Heil dient. Er suchte alleine Gott. Das ist das, was man in der Wüste lernt. Und so kann Gott sich in der Wüste aus Steinen Kinder erwecken. Aus hartem Felsen kann er frisches Wasser fließen lassen. Gegen giftige Schlangen errettet er das rettende Zeichen. In der Wüste erhält Gott die Chance, uns den Tisch zu decken. Das ist das, was Gott tut. Darum lesen wir auch in dem Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also nicht, wo es uns besonders gut geht gerade, sondern wo wir angegriffen werden, angefeindet werden, wo wir in der Wüste sind. Da bereitet mir Gott einen Tisch. Ist das nicht wunderbar? Wo sind die schönsten Lieder entstanden, die wir singen? Wo sind die tiefsten Glaubenslieder entstanden? Im warmen Sofa, im Wohnzimmer, wo die dicken Hähnchen aufgetischt werden, oder in der Wüste? Die tiefsten Glaubenslieder sind alle entstanden in der Wüste. Zu Hause am grünen Tisch, da entstehen Lieder wie Gott, Gottes Liebe ist wie Gras und Ufer. Also wenn ich das Lied schon höre, da kann ich nichts mit anfangen. Gottes Liebe ist unvorstellbar weit und nicht wie Ufer und Gras, das da verwelkt. Das Gras hat doch nur eine kurze Zeit, dann vergammelt das, dann verwelkt das, ist dahin. Aber Gottes Liebe doch nicht. Wie kann ich verwelkendes Gras mit der Liebe Gottes vergleichen? Ist doch unmöglich. Das entsteht am grünen Tisch. Und welche Lieder entstehen in der Wüste? Luther, der war ein Mann, der musste vor Kaiser und König dahin kommen. Er wusste nicht, ob er mit dem Leben davonkommt. Das war Wüste. Und dann sagt der Mann, ich kann nicht anders, hier stehe ich. Das Wort Gottes gilt. Bleibe dabei. Könnt ihr machen mit mir, was ihr wollt. Dann konnte er schreiben, ein feste Burg ist unser Gott. Und dann sagt er weiter, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtchen kann ihn fällen. Solche Lieder entstehen in der Wüste. In 5. Mose 8, Vers 15 lesen wir den Grund, warum Gott uns in die Wüste führt. Der dich geleitet hat durch die große und grausame Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, dass er dir hiernach wohltäte. Das ist die Absicht Gottes. Gott will uns nicht in der Wüste lassen. Er will uns danach wohltun. Er möchte uns alles Gute tun. Paul Gerhard ist durch unvorstellbar viel Not gegangen. Wenn man den Lebenslauf mal liest, da sagt man sich, wie kann ein Mensch das alles ertragen? Dass die Kinder so wegsterben, wie die Fliegen. Wie kann man das überhaupt durchstehen? Und dann schreibt der Mann ein Lied in der Situation, mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass uns bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Da kommt der Gedanke zum Himmel. Da denken wir voll durch, wenn wir in der Wüste sind. Die Wüste, ein weiterer wichtiger Punkt, ist ein Ort der besonderen Nähe Gottes. Darum ging der Jesus auch morgens in die Wüste, um zu beten. Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete daselbst. Und in Lukas 5, Vers 16 heißt es, er aber entwich in die Wüste und betete. Die Wüste ist ein Ort des Gebetes, der Stille und auch der Einsamkeit. Da gibt es keine Ablenkung. In der Wüste gibt es keine Fußball-Weltmeisterschaft, keine Olympiade, keine Ruder-Weltmeisterschaften, was alles so gibt. Alle die Dinge, die uns ablenken in diesem Leben. Keine Segelboote, keine Hobbys, keine Briefmarkensammlung, nichts, nichts, nichts. In der Wüste gibt es das alles nicht. In der Wüste haben wir nur noch eine Frage, wie kommen wir durch? Und dann richten wir uns ganz auf Gott. In der Wüste gibt es keine Ausreden mehr. Mich bewegt immer so tief dieses Gleichnis in Lukas 14, wo Gott einlädt zu einem Fest. Und damit ist er gemeint, das Fest des Himmels. Und dann kommen diese Leute und sagen, ja, ich habe mir einen Acker gekauft, ich muss mal hingehen, den muss ich mir ansehen. Was sind das doch für Dummköpfe? Wir haben da bezahlt, schon längst bezahlt, das Geld ist dahin. Haben den Acker nie gesehen. Vielleicht haben die oben bei uns an der Nordsee da das Wattenmeer gekauft. War ein kluger Mann, hat gesagt, hier, guck mal an, schönes Land hier, ganz weit. Bis zur nächsten Insel rüber. Alles flaches Land. Kannst du gut bebauen. Ja, das nehme ich. Kommt hin. Nächstes Mal ist die Flut da. Nichts zu machen. So hat er gemacht. Das hat man ihm verkauft vielleicht. Was für ein Dummkopf. Oder der andere, der kauft 5 Joch Ochsen. Vielleicht können die nicht mal laufen. Noch nicht mal kochen. Die werden noch nicht mal in der Bratpfanne gar. Weiß es nicht. Und dann kommt der Dritte und sagt, ich habe geheiratet. Na, das ist der größte Dummkopf. Nicht, weil er geheiratet hat. Das war eine gute Idee. Aber er hätte doch seine Frau mitbringen können. Hätte doch sagen können zu einer frisch angetrauten Frau, du meine liebe Frau, ich habe eine super Einladung bekommen. Der Herr des Himmels hat mich eingeladen, dass ich dann hinkommen soll. Natürlich lade ich dich mit ein, du kommst mit. Wir gehen beide dorthin. Da sagt er, nein, ich komme nicht. Und was passiert? Die gehen beide verloren. Beide verloren. Ewig verloren. Das sagt uns der Text. Der Text sagt uns am Ende, und keiner derer, die geladen waren, werden das Abendmahl mit mir schmecken. Sie sind verloren. Sie sind draußen. Und dann sagt der Herr, geht hinaus in alle Gegenden, in alle Welt, an die Hecken und Zäune und überall, wo ihr Leute trefft. Und ladet sie ein, dass sie kommen. Und sie kommen, sie tun das. Wunderbar. In der Wüste haben wir Ausreden. Nein, Entschuldigung, nein, nicht in der Wüste. Wenn es uns gut geht, wenn wir Acker gekauft haben, alles Mögliche gekauft haben, vielleicht Häuser gebaut, alles Mögliche, haben wir Ausreden. Ich muss noch das Haus verputzen, den Keller muss ich noch ausbauen. Und was weiß ich alles, ich habe keine Zeit. Aber wenn ich in der Wüste bin, dann sage ich, ja, ich komme. Jetzt schreie ich zu Gott, jetzt mache ich mich auf den Weg. Im Psalm 90 lesen wir, Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Wir brauchen eine Zuflucht. Wenn wir in den Tod kommen, brauchen wir eine Zuflucht. In Südafrika, wo ich auch mehrfach Vorträge gehalten habe, hat man mir eine Geschichte erzählt, die sich dort zugetragen hat. Da hat man einen Film gedreht, einen Tierfilm. Und da ist es gelungen, folgende seltene Szene einzufangen mit der Filmkamera. Da läuft ein Warzenschwein herum, da in der Wüste oder in der Steppe. Und auf einmal kommt ein Gepard. Und der Gepard ist das schnellste Säugetier, was wir kennen. Wahnsinnig schnell. Läuft, schlanken Körper, nur auf Laufen ausgerichtet. Unglaublich schnell. Wer wird der Sieger sein? Warzenschwein oder Gepard? Nicht? Hase und Igel, so ungefähr. Wie ist das? Wer gewinnt? Und die fangen das ein, das Warzenschwein läuft und läuft und läuft und läuft. Auffressen konnte es den Gepard nicht. Das war keine Chance für ihn, keine Möglichkeit. Also muss weglaufen. Lief und lief. Und man kann schon sehen, die nächste Sekunde, da packt der Gepard zu und hat seine Beute. Ja, denkste, das Warzenschwein kannte einen Zufluchtsort. Da waren nämlich Löcher in der Steppe. Und dann ist das Warzenschwein dort in das Loch hinein und weg war es gerettet. Und seht, was will ich als Bild verwenden? Das brauchen wir. Im Sterben brauchen wir einen Zufluchtsort, wo wir hingehören. Da brauchen wir das Loch, wo wir hingehören, wo wir Zuflucht haben. Und dieser Zufluchtsort heißt Jesus. Und ohne Jesus sind wir verlorene Leute in der Ewigkeit. Da haben wir keine Chance. Absolut verloren. Dem Feind ausgeliefert. Und darum brauchen wir hier, im Hier und Heute, den Zufluchtsort. Wie war das manchmal bei dem Warzenschwein? Wann wusste eigentlich das Warzenschwein um den Zufluchtsort? Als der Gepard auftauchte? Viel zu spät. Viel zu spät. Das Warzenschwein wusste um all die Löcher vorher schon, hat es schon auswendig gelernt. Da ist eins und da. Wenn irgendwas passiert, dann weiß ich, da ist das Nächste. Aufs Nächste laufe ich zu. Das war's. Und so muss es bei uns auch sein. Wenn es ans Sterben geht, dass wir uns nicht fürchten und sagen, ich habe meinen Zufluchtsort. Ich weiß, wohin ich gehe. Zu diesem Jesus. Das ist es. Die Wüste ist weiterhin ein Ort der Verkündigung. Es ist merkwürdig, ich staune darüber. Eigentlich, so müssten wir doch sagen, müsste Gott seine Botschaft, dass sein Sohn in diese Welt kommt, der Retter dieser Welt, naja, wo hätte er das ankündigen sollen? Naja, vielleicht in Rom, dort bei den großen Prachtstraßen in Rom, auf der Via Appia und so weiter. Da hätte er das ankündigen müssen, dass der Kaiser davon erfährt. Oder vielleicht im Tempel von Jerusalem. Das wären doch aus unserer Sicht die geeigneten Plätze gewesen, um die Ankunft des Sohnes Gottes in dieser Welt zu proklamieren. Keineswegs, überhaupt nichts von dem. In Jesaja, Kapitel 40, Vers 3, und in Matthäus 3, Vers 3 lesen wir gleichlautende Verse. Da heißt es, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Wo wird der Herr angekündigt? In der Wüste. Weit draußen in der Wüste. Überhaupt nicht in den Hauptstädten, auf den Paradestraßen. Da lässt Gott das Heil verkündigen. Das Heil wird in der Wüste verkündigt. Johannes der Täufer predigte in der Wüste des jüdischen Landes und kündigt dort das Kommen des Sohnes Gottes an. Das ist es. Von dem geschlagenen Fels in der Wüste sagt Paulus, das war auch Wüste, sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte. Welcher war Christus?
Also dort schon in der Wüste war Jesus mit anwesend, als der geistliche Fels. Und sie haben davon getrunken. Und sie haben das Heil gefunden. Und sie fanden Rettung vor den feurigen Schlangen. Und darum lesen wir im Neuen Testament, Johannes Kapitel 3, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Da haben wir es. Kurz zusammengefasst. Diejenigen, die an den Sohn Gottes glauben, die ihr Leben auf Jesus Christus gründen, die werden ewiges Leben haben. Das ist es. Mach es fest heute. Trinke heute von diesem Wasser, dass du ewiges Leben hast, dass du gewiss bist, dass du nicht in den Tod kommst und landest in die ewige Wüste, wo du nie wieder rauskommst. Das ist die größte Tragik. Die Wüste, zeigt uns die Bibel, ist nur und soll nur eine Zwischenstation sein. Und manchmal tut es uns gut, wenn wir durch Wüsten in diesem Leben gehen. Durch Krankheit, durch Not, wo wir ganz auf uns selbst gestellt sind, wo uns keiner helfen kann. Dann fangen wir an, zu Gott zu schreien, Herr, hilf! Herr, rette mich! Darum führt er uns in die Wüste. Diese Wüste ist dann auch Gott gewollt, weil wir endlich anfangen, zu Gott zu reden. Die Wüste soll aber kein Daueraufenthaltsort sein. So wie das Volk Israel in der Wüste durchgewandert ist, aber dann ins verheißene Land kam. Das war ja von Gott verheißen. So hat Gott uns auch verheißen, dass wir in das verheißene Land kommen, in die Ewigkeit, in den Himmel. Das ist der Punkt. Und die Wüste ist nur Zwischenstation. Das ist der wichtige Punkt, den wir daraus lernen. Der Jesus sagt uns, dass wir uns alle, wer wir auch sind, auf der breiten Straße befinden. Und diese breite Straße hat ein ganz bestimmtes Ziel. Wohin geht die breite Straße? Sie geht in die ewige Wüste. In die ewige Wüste, wo man nie wieder rauskommt. Und das nennt die Bibel Hölle. Und die Bibel sagt, dieser Weg ist unvorstellbar breit. Da gehen die meisten Menschen drauf. In der Bergpredigt sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und ihre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Die meisten gehen ganz munter auf der breiten Straße weiter. Und der Jesus sagt es, und er weiß es genau. Er kann es uns genau sagen. Und er sagt, dieser Weg führt in die ewige Wüste. Dieser Weg führt in die ewige Verdammnis. Und er ruft uns und sagt, komm doch runter von dieser breiten Straße. Die ist so gefährlich. Verhalte dich jetzt in der Wüste richtig. Komm runter und gehe auf den schmalen Weg. Und der führt zum Leben. Und der führt zum ewigen Leben. Dazu sind wir berufen. Und dazu sind alle berufen. Wir können das in aller Freiheit ganz weit sagen. Ich kann das heute Abend hier in dieser Halle zu jedermann sagen. Jeder kann kommen, ohne Ausnahme. Es muss heute Abend niemand nach Hause gehen und sagen, ich bin immer noch in der Wüste. Wir können alle kommen, mit Gewissheit. Jeder ist geladen, in welcher Wüste er auch immer stecken mag. Komm, komm raus aus deiner Wüste, wo du auch steckst. Komm raus und lass dich retten. Der Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du selig werden. Als wir in Polen waren, hatte eine Frau, der Christian war mit, ein riesiges Schild angefertigt, 4 Meter lang. Sie hat sich ein Stück Land gepachtet, damit sie das Schild dort aufstellen kann. Und da steht drauf, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du selig werden. Die hat es verstanden, die Frau. Und da fahren viele Autos vorbei. Viele, viele Autos. Und jeder sieht dieses Schild. Ist das nicht wunderbar? Wenn er das so macht, der hat es begriffen. Glaube an den Jesus, dann wirst du selig werden. Ich möchte noch etwas sagen zu der breiten Straße, wo wir auch dort waren in Polen. Wir waren auch in Auschwitz gewesen, dieser furchtbare Ort. Und ich habe neulich einen Kommentar gehört, da hatte jemand gesagt, das 20. Jahrhundert hat alle Höllenbilder nicht nur erfüllt, sondern sogar noch überholt. Da habe ich über das Wort nachgedacht. Stimmt, das hat er recht. Natürlich haben wir furchtbare und schlimme Dinge gehabt im 20. Jahrhundert. Und das sind sicherlich Anzeichen der Hölle. Aber das ist noch keine Hölle gewesen. Die echte Hölle, die echte Wüste, die Verlorenheit ist viel, viel schlimmer. Als wir in so einer Gaskammer standen, wo die immer 600 Leute auf einmal reingesteckt haben und die wurden dann zu Tode gebracht durch Gas. Da wurde mir das bewusst, was das für ein Ort des Grauens ist. Dann habe ich überlegt, war das eigentlich die Hölle? Es war ein schrecklicher Ort, aber es war noch nicht die Hölle. Da draußen habe ich gesehen ein Bild, da hatte jemand in seiner Zelle ein Kreuz gezeichnet. Einfach so mit einem Fingernagel oder mit einem Stein, wie er das gemacht hat, ein Kreuz mit dem Corpus Christi dran. Das war ein Mann, der glaubt an den Herrn Jesus. Der ist auch durch die Gaskammer gegangen, aber er ist ins Leben eingegangen. Der ist ins Leben gekommen, den werden wir im Himmel wiedersehen. Das war nicht die Hölle. Von der Hölle kommt niemand mehr in den Himmel. Das wurde mir deutlich. Und dann wurde mir noch etwas deutlich, das will ich weitergeben, weil ich das da so erkannt habe. Dort in dieser Gaskammer stehend sah ich, wir gingen da durch, eine freundliche Frau erklärt uns das alles. Und wir gehen durch, unbehelligt, uns passiert gar nichts. Wir können das besichtigen, es ist ein Ort der Besichtigung. Die Hölle wird man nie besichtigen können. Sie wird ewig in Betrieb sein, das sollten wir wissen. Wer sich entscheidet, auf der breiten Straße zu bleiben, der muss wissen, dass er sich entscheidet, in eine ewige Wüste zu gehen, aus der er nie wieder rauskommt. Und der Ort wird nie besichtigt werden können. Es gibt kein Zurück. Es ist ein endgültiger Ort. Es ist eine Einbahnstraße, wo es kein Zurück gibt. Und jetzt kommt die Liebe Gottes und Gott sieht uns Menschen dort laufen auf der breiten Straße in eine Wüste hinein, wo wir nie rauskommen. Und seine Barmherzigkeit ist so groß. Gott weint und weint und sagt, die Menschen, wo gehen sie nur hin? Ich muss sie retten, ich muss sie rausziehen daraus. Koste es, was es wolle. Und der Preis ist hoch. Und der Preis ist so hoch, dass er seinen Sohn sterben lassen muss für die Sünde. Denn die Sünde ist so etwas Schreckliches und so etwas Zerstörerisches, dass das nur bezahlt werden kann durch die Währung, durch das Blut Jesu. Nicht durch Euro oder sonst was, sondern nur durch das Blut Jesu ist das zu bezahlen. Und dieser Jesus sagt, ich werde hingehen zu den Menschen. Und ich werde an einem Kreuz sterben. Ich werde das tun, weil ich die Menschen liebe, weil ich nicht will, dass sie dort in diese ewige Wüste kommen. Ich werde sie erretten. Ich werde alles tun. Und er kam hier auf diese Erde, er, der der Schöpfer ist. Und er tut es und er stirbt hier am Kreuz, einsam und verlassen, weil die gröhlende Volksmenge da sich noch aufgegeifert hat an dem, was sie sahen. Und dort stirbt der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, stirbt dort einsam und verlassen. Warum? Weil er mich und dich grenzenlos lieb hat und nicht will, dass wir in die ewige Wüste kommen. Er hat alles getan. Und jetzt kann er sagen, das Kreuz ist errichtet, die Rettung ist vollbracht. Und so hat er es auch gesagt, es ist vollbracht. Der schönste Satz in der Bibel. Schönste Satz, es ist vollbracht. Und jetzt können wir kommen. Jetzt können wir uns auf den Weg machen. Jetzt kann jeder kommen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag. Kommt eine Frau auf mich zu hinterher und sagt, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass der erhabene Gott eine Ewigkeit mit mir zusammenleben will. Kann ich mir nicht, das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich sage, wissen Sie, mein Kopf auch nicht. Ich begreife das auch nicht. Warum der ewige Gott, der große Herr, dieser König Jesus Christus, der alles hat und alles vermag, der will mit mir eine Ewigkeit zusammenleben. Wer bin ich denn? Ist nur noch zu erklären durch seine Liebe. Dann habe ich ihr erklärt, ich begreife es auch nicht, aber Gott sagt es mir. Und der Jesus sagt in Johannes 17, Vers 24, da betet er zum Vater, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Er will das. Er will, dass wir immer bei ihm sind. Das ist sein Wunsch, sein Wille. Und nie werden wir bei ihm mehr krank sein oder sonst etwas haben. Und dort gibt es keine Wüste mehr. Da ist die Wüste endgültig aufgehoben. Nie wieder wird eine Wüste sein. Das ist irdisch, das ist vorbei, längst vorbei dann. Und dort werden wir den Herrn sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht. Und wir werden ein ewiges Fest feiern. Ich freue mich schon auf dieses riesige Fest. Ein ewiges Fest wird es sein. Kein Wie und Ach, nichts wird mehr sein. Das ist das Ziel. Es gibt nur die beiden Wege, entweder die ewige Wüste oder die ewige Herrlichkeit bei dem lebendigen Gott im Himmel. Das Kreuz ist ein Ruf zum Himmel. Das Kreuz ist eine Einladung zum Himmel. Du bist geladen. Komme heute. Ich freue mich, dass so viele hier sind. Kommt in hellen Scharen. Das Buch des Lebens ist aufgeklappt und es können heute die Namen eingetragen werden. Heute kann dein Name eingetragen werden, dass du im Buch des Lebens stehst. Teuer erkauft, du bist wertvoll. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Darum komme und lass dich eintragen mit deinem Namen ganz persönlich. Und das gilt in Ewigkeit, was dort geschrieben ist mit dem Finger Gottes. Komme raus aus deiner eigenen Wüste, komme rein in das Licht, komme zu diesem Jesus, in diese ewige Oase. Dazu sind wir geladen. Wir brauchen eine Heimat und er gibt uns Heimat. Lass dich einladen heute und mach es fest, dass es in Ewigkeit gilt. Der Herr segne uns in unserer Entscheidung. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, in Jesu Namen sagen wir dir Dank für deine Botschaft, die du uns in deinem Wort übermittelt hast. Wir danken dir für diese Freudenbotschaft, für die Liebesbotschaft, dass wir nicht an den Ort der ewigen Wüste gelangen. Das ist dein Wille. Du willst uns erretten und du hast deinen Sohn geschickt. Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist in diese Welt und hast alle Sündenlast auf dich genommen, sodass wir frei werden können, dass wir ewiges Leben haben. Ach Herr, danke dafür, dass du jeden von uns meinst, egal wo wir herkommen, wie alt wir sind, ob wir Kinder sind oder Erwachsene, jung oder alt, egal welchen Beruf wir haben, du lädst jeden ein. Wir dürfen alle kommen. Herr, schenke, dass wir nicht einfach so aus der Tür rausgehen heute, sondern uns wirklich auf den Weg machen zu dir und das Heil finden und rauskommen aus der Wüste. Herr, hilf uns, dass wir es tun. Preise deinen Namen, Herr Jesus Christus, dass du Menschen retten willst, durch deine große Liebe und Barmherzigkeit. Amen. Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage. Wie mache ich das? Wie komme ich raus aus der Wüste? Wie komme ich hinein in den Sonnenaufgang? Wie komme ich zum ewigen Heil? Und das werde ich erklären gleich in dem Raum dort oben, den wir da zur Verfügung haben, wo viel Platz ist, einfach dorthin kommen. Man geht hier den Gang hoch, durch die Tür raus, dann 3 Meter weiter ist eine Treppe, die Treppe hoch. Und dann sind da schon Leute, die führen schon weiter, da wird die Tür geöffnet, da kommt man hinein. Und dort werde ich erklären, diesen Weg, wie man diesen Jesus finden kann, wie man dieses lebendige Wasser trinken kann. Und dass wir ewiges Leben haben, dazu lade ich jetzt ein. Das wird dort erklärt. Jedermann ist eingeladen, der nicht ganz gewiss ist dieser Sache. Und noch ist etwas, was wichtig. Ich habe von dem Gleichnis in Lukas 14 gesprochen. Und am Ende des Gleichnisses, da sagt der Jesus, führet sie herein. Ein wunderbares Wort. Und das soll meinen, wir sollen Menschen an die Hand nehmen, wo wir merken, die sind angesprochen, die sind schon auf dem Weg. Oder vielleicht noch gar nicht mal so weit. Dass wir sie an die Hand nehmen und sagen, komm mit, ich gehe mit. Du brauchst nicht alleine zu gehen, ich komme mit dir. Dann gehen wir gemeinsam dorthin. Und dann werde ich neben dir sitzen. Dann werde ich vielleicht sogar die Hand halten. Aber ich gehe mit. Vielleicht auch Ehepartner. Der eine ist schon beim Herrn, der glaubt schon an den Herrn Jesus. Und der andere weiß noch nicht genau. Dann nehmen wir ihn bei der Hand und sagen, komm heute mit. Heute bist du auch eingeladen. Komm raus aus deiner Wüste. Willst du denn ewig in der Wüste bleiben? Komm, lass dich erretten. Auch eine Möglichkeit, die wir nutzen können. Wir werden gleich noch einmal den Chor hören. Und wir schließen jetzt diese Versammlung. Ich möchte mal sagen, das ist die Vorversammlung, habe ich neulich gesagt. Jetzt kommt die Hauptversammlung. Dort werden wir eingetragen im Buch des Lebens. Das macht der Herr. Das ist das Wichtigste. Und da müssen wir hinkommen.